Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In Reflexe dreht sich heute alles ums Wohnen und den Wohnungsbau. Denn, so zeigen Umfragen, Wohnqualität ist für die Schweizer Bevölkerung neben der Befriedigung in der Arbeit und neben Freundschaften wichtig. Seit 20 Jahren betreibt das Wohnforum der ETH in Zürich genau in diesem Bereich Forschung. Und in diesen 20 Jahren hat sich das ETH Wohnforum in der Schweiz zu einem wichtigen Think Tank gemausert. Ein interdisziplinäres Team aus Architektinnen, Soziologen, Ethnologen und Planern nimmt sämtliche Aspekte und Dimensionen des Wohnens unter die Lupe. Karin Salm hat Susanne Gysi, Mitbegründerin des Wohnforums, und Margret Hugentobler, die jetzige Leiterin, ins Studio eingeladen.
Wir haben es eben gehört, für die Schweizerinnen und Schweizer ist das Wohnen offenbar sehr wichtig. Wie ist das für Sie, Margret Hugentobler, auch so wichtig?
Ja, es ist für mich wichtig. Es ist für mich aber nicht unbedingt das zentrale Thema in meinem Leben. Aber ich finde es ein sehr wichtiges Thema und deswegen befasse ich mich natürlich auch mit diesen Fragestellen sehr gerne. Es ist aber auch ein spannendes Thema, weil es eben viele Leute oder jeder Mann und jede Frau betrifft.
Wie steht das bei Ihnen, Susanne Gysi? Ist das Thema Wohnen für Sie auch so wichtig?
Ja, es ist wichtiger geworden noch, seit ich pensioniert bin und sehr viel mehr Zeit im Wohnbereich verbringe, auch arbeitenderweise, als ich das früher tat.
Jetzt ist ja eigentlich interessant, wenn man das in der Schweiz sich betrachtet, dass bei Umfragen sehr viele Menschen sagen, unsere Wohnzufriedenheit ist sehr groß. Und Sie beschäftigen sich jetzt so in Ihrem Berufsalltag eben mit diesem Thema des Wohnens. Und wenn man sagt, sehr viele Leute sind mit dem Wohnen zufrieden, dann kann ich ja keck behaupten, Frau Hugentobler, Sie machen eine überflüssige Arbeit.
Ja, das ist wirklich ein interessanter Punkt. Ich glaube, eine Schwierigkeit besteht ein bisschen, wenn Sie wohnen, dann können Sie ja nicht sagen, ja, jetzt ziehe ich um, ist doch kein Problem, wenn es mir nicht so toll gefällt in einer Wohnung. Und ich glaube, dass der Mensch ein bisschen die Tendenz hat, sich auch mit einer Situation zu arrangieren. Ich denke, jede Wohnsituation ist ein Stück weit auch ein bisschen eine Trade-off, sage ich jetzt mal. Also gewisse Dinge sind gut, andere sind nicht so gut. Man wägt gegeneinander ab. Ich denke, das ist eine wichtige Geschichte. Und da man vielleicht oder viele Leute nicht unbedingt die Wahl haben, jetzt heute oder morgen gleich auszuziehen, wenn etwas nicht so perfekt ist, dass man sich zum Teil auch arrangiert. Und wenn Sie ein bisschen differenzierter die Leute fragen, wie zufrieden sie sind, je nach spezifischer Wohnsituation, dann sieht auch das Bild ein bisschen anders aus. Also es ist nicht einfach so, dass 98% alles toll finden. Es hängt ein bisschen auch davon ab, wer dann wen fragt.
Wie sehen Sie das, Susanne Gysi? Auch von Ihrer Erfahrung her, eben offenbar ist die Wohnzufriedenheit hoch, also machen Sie fast eine Luxusarbeit.
Ja, das mag so scheinen. Es gibt aber zwei Dinge zu bedenken. Das eine ist, dass die Wohnqualität, auch die Bauqualität in der Schweiz im internationalen Vergleich außerordentlich hoch ist. Der zweite Punkt ist, dass man im eigenen mentalen Interesse die Dissonanz zwischen dem, was man gerne haben möchte, und dem, was man sich leisten kann, nicht allzu groß werden lassen kann.
Ich glaube, man arrangiert sich ein Stück weit und man wägt ab, was ist für mich zentral. Ich meine, Wohnen heißt ja nicht einfach schöne Wohnung, schöne Einrichtung. Da spielen ja ganz verschiedene Aspekte eine Rolle. Die Nutzung der Wohnung, der Standort, der Arbeitsplatz, die ganze Bandbreite der Bedürfnisse, je nachdem auch, ob man in einer Familie, ob man einzeln lebt und so weiter und so fort. Und ich glaube, da geht es immer um eine Art Güterabwägung der wichtigsten Qualitäten und dann in städtischen Gebieten ist es letztlich dann auch die Frage des Preises, oder? Was kann ich mir leisten? Finde ich was Besseres?
Und was sind jetzt aufgrund Ihrer Arbeiten und der Beschäftigung mit dem Wohnen, was sind denn sozusagen, was macht die Wohnqualität denn genau aus? Weil ich bin bei Ihnen auf der Homepage auf eine interessante Studie gestoßen, auch wo Sie die Qualitäten untersucht haben. Da haben Sie, glaube ich, so ein Wohnobjekt genommen, das nahe an einer Autobahn liegt. Es ist ein Bau aus den 40er Jahren und 98% dieser Bewohner sagen, wir sind zufrieden. Also kann man sagen, Autobahn und ein altes Haus, das macht zufrieden. zufriedene Bewohner.
Ja, ich glaube, so ganz einfach ist es nicht. Was aber interessant ist, das war eigentlich eine Vergleichsstudie, in der wir sehr unterschiedliche Siedlungen miteinander verglichen haben, nämlich sehr tolle, neue, teure in städtischen Gebieten und dann diese ältere Siedlung. Und da war interessant, dass eigentlich eine ganz wichtige Qualität für die Bewohnerinnen und Bewohner eben die Nachbarschaft war und der Hauswart, von dem wir heute nicht mehr so viel sprechen, aber der eine ganz wichtige Funktion dort eben hatte. Und auch letztlich, und das finde ich ganz wichtig, dass der Eigentümer dieser Siedlung, der mehrere Siedlungen besitzt, dass dem etwas daran liegt, eben an seinen Mieterinnen und Mieter. Und das kommt in dieser Form auch zurück, oder? Diese Wertschätzung der Mieterinnen und Mieter.
Ist eigentlich erstaunlich, dass es so banal ist. Beim Abwart, beim Hauswart haben Sie genickt, Susanne Giese. Ich bin fast ein bisschen zusammengezogen. So banal ist das Wohnen.
Ist das eben überhaupt nicht banal, weil wenn man bedenkt, was für Konflikte entstehen können zwischen Nachbarn, auch in einer modernen, gut schallisolierten Siedlung, dann braucht es jemand, der moderiert, an den man sich wenden kann, der sichtbar da ist, der ein gewisses Gefühl für Diplomatie hat und einem das Gefühl gibt, man sei da nicht nur als Mieter, der oder die die Miete pünktlich bezahlt, willkommen.
Jetzt haben Sie sich ja eben quasi mit diesen Qualitätsmerkmalen auch beschäftigt. Der Abwart ist das eine. Was sind denn, und das Mietzins haben Sie auch benannt, ist das zweite Kriterium. Was gäbe es dann für weitere?
Also wir haben ja wirklich jetzt diese großen Vergleichsstudien gemacht, wo wir die Leute einerseits fragen, wie gut schätzen sie das ein, verschiedenste Wohnungsqualitäten, Gemeinschaftsräume, das Haus oder die Siedlung als Ganzes, die Nachbarschaft, die Umgebung. Und gleichzeitig haben wir gefragt, wie schätzen sie es ein im Sinne von gut oder schlecht und wie wichtig ist es für sie? Und da haben wir herausgefunden, dass sicher die räumlichen Qualitäten sind wichtig, jetzt im Sinne der Nutzbarkeit, der Möblierbarkeit. Dann sind aber auch die Lage jetzt weniger im Sinn von, ja, ich meine, es muss einfach ruhig sein und so weiter, sondern auch das Erscheinungsbild einer Siedlung. Man hat ja eine Adresse. Meine Adresse gibt mir auch ein Stück weit Identität, oder? In welchem Kreis wohne ich? Ich sage meinen Bekannten, besucht mich, ich wohne dort. Wenn mein Haus alt ist und dringend renoviert werden muss, dann schäme ich mich vielleicht ein bisschen, da meine Kollegen einzuladen. Ich denke, das ist noch ein wichtiger Aspekt, auch so ein bisschen das Image des Wohnorts. Und dann, denke ich, hängen viele Dinge auch ab von der eigenen Lebenssituation. Wenn Sie Kinder haben, dann sind die Außenräume, die Möglichkeiten, die Kinderfreundlichkeit wichtig. Vielleicht ist für Sie die Erreichbarkeit der Arbeit wichtig. Wichtig ist sicher häufig die Anbindung an öffentlichen Verkehr und so weiter. Ich glaube, es gibt eine Bandbreite, aber man muss ein bisschen differenzierter auch schauen. Ich glaube, man kann nicht eine simple Reihenfolge der wichtigen Aspekte machen über das menschliche Grundbedürfnis hinaus, eben eine angenehme Umgebung mit Privatsphäre, wo es einem wohl ist, zu haben.
Ich denke auch, die Prioritäten in Bezug aufs Wohnen ändern stark mit der jeweiligen Lebensphase. Bin ich jung, bin ich Studierender, habe ich wenig Geld, bin ich sowieso entweder auf der Gasse oder sonst wo und brauche bloß eine Bude zum Übernachten, dann stört mich manches nicht, was mich dann schon eher zu stören beginnt, wenn ich ein anständiges Einkommen habe und mich zur richtigen Gruppe zugehörig zeigen will.
Jetzt haben Sie quasi diesen Lebenszyklus erwähnt, das Wohnforum, das ist ja der Anlass unserer Reflexesendung, dass dieses Wohnforum an der ETH 20 Jahre alt wird, vor 20 Jahren erfunden wurde. Sie, Susanne Giese, sind ja eine der Mitbegründerinnen in diesem Forum, waren ja andere damit auch dabei. Was war damals, ganz kurz zusammengefasst, was war damals, was hat gedampft, warum hat man dieses Wohnforum erfunden?
Ja, das hat seine Geschichte. Bei dem Gründertriumvirat, das aus der interdisziplinären Architektur- und Planungsfirma Metron im Aargau kam und das wieder forschen wollte und das primär Interesse hatte an der Frage, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft, was sind soziodemografische Prozesse, was sind Innovationen im Wohnbereich, was bewährt sich nicht. Es waren sehr stark auch diese gesellschaftlich, zum Teil auch politischen Fragen. Und dann stand zugleich das Jahr 2000 in unserem erlebbaren Zeithorizont.
Also so als magische Zahl 2000, ja, da wird genau. Alles ganz anders.
Wird anders, besser, das wussten wir nicht, aber anders wahrscheinlich. Und wie anders, was da Treibkräfte sein könnten, was da Bremser sein könnten, das hat uns sehr stark interessiert.
Und wenn man jetzt rückblickend schaut, gibt es in diesen 20 Jahren so Themen im Wohnen, im Wohnungsbau, die sich als Dauerbrenner entwickelt haben?
Ja, ich denke, der Dauerbrenner auf eine Art sind die laufenden gesellschaftlichen Veränderungen, die uns interessieren. Wir sind ja nicht primär wir machen nicht primär psychologische Wohnforschung, sondern wir forschen ja an der Schnittstelle gesellschaftlicher Veränderungen und da gibt es natürlich immer wieder neue Entwicklungen. Also wenn wir jetzt die Demografie anschauen in den letzten 20, 25 Jahren, da hat sich sicher die Rolle der Frauen stärker verändert. Viel mehr Frauen sind erwerbstätig. Das wirkt sich auch auf den Wohnbereich oder auf den Standort aus oder auf die Bedürfnisse nach Kinderbetreuung und so weiter. Gleichzeitig ist das Thema Wohnen in der zweiten Lebenshälfte oder im dritten Drittel und letzten Viertel aktuell geworden. Das beschäftigt uns und in dem Sinn denke ich, ist der größere Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklungen der Dauerbrenner, wenn man will, der auch für uns die Fragestellungen ein Stück weit definiert, mit denen wir uns auseinandersetzen im Laufe der Zeit.
Anmerken kann man vielleicht noch, dass so anfangs 80er Jahre zum ersten Mal nicht nur in der Schweiz, aber auch in der Schweiz die quantitative Wohnungsfrage für die große Mehrheit mal gelöst war und man sich dann überhaupt leisten konnte, nachzufragen, ja, und worin besteht denn jetzt eigentlich die Qualität und wohin soll es denn gehen?
Was mich auch interessant dünkt, Sie haben eben diese magische Zahl, das Jahr 2000 erwähnt, oder? Und da gibt es ja auch so eine Studie Wohnen 2000 und da etwas, was mir aufgefallen ist als wichtige Prognose, die Sie stellen, dass man zu Hause aufgrund der elektronischen Vernetzung zu Hause arbeiten kann. Ich habe für meinen Eindruck nicht, dass ich feststellen könnte, dass das wirklich so groß eingeschlagen hätte, dass diese Art der Heimarbeit wirklich so einen großen Aufschwung hatte. Also da haben Sie sich eigentlich damals ein bisschen verschätzt, müsste man sagen.
Haben Sie keinen Zweitarbeitsplatz zu Hause? Ich kenne niemanden ohne.
Ich glaube, wenn ich das in Erinnerung habe, ich war ja da noch nicht dabei, als diese zur Zukunft des Wohnens-Studie entstand und da habe ich schon in Erinnerung, dass man wahrscheinlich die Anzahl dieser sogenannten Telearbeitsplätze in dem Sinn, das hat sich viel langsamer entwickelt, aber ich glaube, wir sind heute eigentlich eine Telearbeitsgesellschaft. Das heißt nicht unbedingt, dass die meisten von uns eine Arbeit haben, wo wir für eine Firma zu Hause einfach am Computer sitzen, aber ich denke, für sehr viele von uns hat sich auch ein Stück weit vielleicht dieser Bereich Arbeiten, Wohnen, Freizeit löst sich ein Stück weit auf und verbindet sich viel stärker mit den elektronischen Möglichkeiten, dass man halt zu Hause noch schnell Mails schreibt oder sagt, ich arbeite zu Hause heute. Das sind ja auch enorme Möglichkeiten, die einem mehr Flexibilität geben und vielleicht die Mobilität ein Stück weit reduzieren
können. Ich habe kürzlich gelesen, dass in der Stadt Zürich jede 10. erwerbstätige Person, die ihre Wohnung respektive ihr Haus nicht mehr verlässt, um der Erwerbstätigkeit nachzugehen. Ich glaube, das Phänomen ist nicht sehr gut untersucht, aber es ist sicher da.
Also ich habe es vielleicht auch in Ihrer Studie so verstanden, dass es ganz eindeutig, oder, dass man dann nur zu Hause arbeitet oder nur im Büro. Aber das heißt, die Situation ist sozusagen komplexer geworden. Und das andere Stichwort wäre ja auch so eine Form der Multilokalität, die wir alle haben. Haben wir die auch im Wohnen, wie Sie das feststellen?
Stark, also das ist in den letzten Jahren ein Schwerpunkt geworden in unserer Forschung. Es ist ja eigentlich erstaunlich, wir alle kennen Menschen, wenn wir nicht selber zu denen gehören, die an mehreren Orten wohnen, vielleicht eine Zweitwohnung haben, vielleicht einen Partner, eine Partnerin haben andernorts, vielleicht an einem anderen Ort arbeiten, zwei, drei Nächte anderswo verbringen. Das ist ein sehr weit verbreitetes Phänomen, aber noch sehr wenig untersucht, und das ist ein Thema, dem wir uns jetzt verstärkt in den letzten Jahren angenommen haben und das wir auch weiterentwickeln wollen, weil wir denken, das ist wirklich etwas Wichtiges, auch mit wichtigen persönlichen, sozialen, volkswirtschaftlichen Implikationen, was auch Verkehr und so weiter und das Wohnen selbst betrifft. Also dieses Thema, denke ich, hat sich enorm entwickelt, hat auch neue Formen angenommen im Vergleich zu früher, und das, denke ich, ist eine wichtige Entwicklung, die schon da ist, oder? Aber noch wenig untersucht.
Wir hüpfen hier in Reflexe zu diesem Wohnforum an der ETH, das 20 Jahre alt wird, so ein bisschen hin und her zwischen Vergangenem und Zukunft. Das ist vielleicht auch so der Blick zurück nach vorn, dass sich vielleicht auch keine eigentlichen Dauerbrenner oder nicht ein Dauerbrenner entwickelt hat, sondern immer wieder neue sich stellen. Wenn ich trotzdem wieder den Rückblick wagen darf, frage ich mich, inwieweit war jetzt für Sie auch ein Ziel an diesem Wohnforum, so etwas, sich Gedanken zu machen in Bezug auf die Zersiedlung? Also wenn ich mir das angucke, wir Menschen brauchen ja unglaublich, oder wir in der Schweiz, unglaublich viel mehr Wohnraum. Das ist, glaube ich, hat sich gesteigert von 39 Quadratmeter in den 90er Jahren bis 45, 48 Quadratmeter pro Person. Inwieweit war jetzt das ein Thema, das Sie beackert haben oder Ihnen auch Sorgen bereitet hat?
Es wird ja immer beklagt, oder? Und es wird gesagt, ja, die Leute quasi, die brauchen immer mehr Platz, die wollen immer mehr Wohnraum. Aber ich glaube schon, dass man die Frage ein bisschen differenzierter anschauen müsste, weil es ist ja auch eine Funktion der gesellschaftlichen Entwicklungen. Wenn wir sehr viele Einpersonenhaushalte haben, wie in städtischen Gebieten, dann ist es klar, dass eine Person sehr schnell 55, 60, 65 Quadratmeter benutzt, ohne dass sie ein Riesenwohnzimmer hat, oder? Also ich glaube, die Haushaltsentwicklung, die spielt da eine große Rolle. Auch die ganze Frage der Fortsetzungsfamilien. Wenn die Eltern sich trennen, es sind zwei Kinder da, die Betreuung wird geteilt, dann braucht der Vater und die Mutter ein bisschen mehr Wohnraum. Also ich glaube, man darf es nicht einfach nur unter dieser Maßlosigkeit unserer Entwicklung anschauen, dass jetzt alle immer größer, immer schöner, immer besser wohnen wollen. Also
es sind auch Funktionen, die mal im Verlaufe der Entwicklung aus dem ganzen Hause ausgelagert wurden. Erziehung, Bildung, Andacht, Arbeit und so weiter. Die kommen, wir haben schon davon gesprochen, mit dem Zweitarbeitsplatz, die schleichen sich so langsam wieder in den Wohnbereich rein. Man spricht von Urban Farming. Der Außenraum wird wichtiger. Balkone werden begrünt, man zieht seine eigenen Pflänzchen, stellt zum Teil auch wieder mehr Lebensmittel selber her. Das sind natürlich Anzeigen. Ich würde nicht sagen, es ist ein Trend. Aber man sieht, da kommen Funktionen so langsam wieder in den Wohnbereich, die auch halt ihren Raum beanspruchen.
Jetzt, wenn ich Ihnen zuhöre, Sie sind ja an diesem Wohnforum tätig als Forscherinnen. Sie waren es, Susanne Gysi, Sie sind es immer noch als Leiterin des Wohnforums. Wie passiert jetzt dieser Wissenstransfer zwischen dem, was Sie forschen, und den Bauträgern, die draußen in der freien Wildbahn bauen?
In der freien Wildbahn. Ja, ich denke, es gibt zwei Aspekte. Also zum einen war von Anfang an seit das Wohnforum entsteht, war es immer auch ein Anliegen zu sagen, ja, wir forschen nicht einfach für den Elfenbeinturm. Es hat vielleicht auch mit der Geschichte zu tun, der Begründerinnen und Begründer, die eben eigentlich aus der Praxis kamen, aus der Baupraxis, aus der sozialen Praxis. Und das ist ein Thema, das in dem Sinn uns weiter begleitet hat. Wir wollten immer nicht nur forschen, sondern es war uns wichtig, eben diese Erkenntnisse auch hinauszutragen. Und das geschieht in verschiedener Weise, mit Hilfe von Anlässen, Tagungen, aber auch, denke ich, stark in den letzten Jahren, dass wir Forschungsprojekte machen, gemeinsam mit eben Akteuren aus der Praxis, zum Beispiel Investoren, zum Beispiel Städte und so weiter, Gemeinden, Behörden, die sich direkt mit solchen Fragen herumschlagen. Und eine Frage, die kommt zum Teil von den Investoren, ja, für wen bauen wir, wie sollen wir bauen, wie sollen wir erneuern? Und indem es gelungen ist, da auch gemeinsam zum Teil diese Forschungsfragen eben zu formulieren und nachher anzuschauen, gelingt es auch eben, diese Rückmeldung wieder an die Praxis zu geben.
Das erste Gefäß für den Transfer, das war natürlich immer die Lehre. Das Wohnforum wurde ja im Departement Architektur gegründet. Unser Auftrag bestand darin, Lehre zu machen, nicht Forschung. Die Forschung war für uns quasi die Kür, nicht die Pflicht. Und das drückte sich in den praxisbezogenen Entwurfsaufgaben nieder, in einer Vorlesungsreihe, die, glaube ich, nach wie vor die bestbesuchte am Departement Architektur ist, in einer Nachdiplom-Ausbildung. Und ich weiß nicht, wie viele tausend Studenten von uns mal ein bisschen infiltriert wurden.
Aber das finde ich auch interessant, eben das ist quasi das, was ETH intern ist, aber was Sie erwähnt haben, Frau Hugentobler, ist ja dann auch wirklich die Kooperation suchen mit externen Firmen, Bauträgern, aber auch politischen Ämtern, heißt das. Das dünkt mich auch verhältnismäßig wichtig, oder?
Also es gab und gibt immer wieder Projekte, die wir mit Gemeinden machen. Wir hatten Projekte mit der Stadt Zürich, ein großes Projekt zum Thema nachhaltige Entwicklung. Also wenn Sie von Dauerbrenner reden, das brennt vielleicht nicht mehr wahnsinnig. Viele Leute finden den Begriff langweilig, aber sehr, sehr relevant ist er ja nicht trotzdem. Und ich denke, Aspekte der Nachhaltigkeit, die fließen natürlich nach wie vor auch ein in unsere Forschung in verschiedensten Bereichen, auch wenn nicht immer unter diesem jetzt eng genannten Begriff, aber das ist ja eigentlich die dahinterliegende Fragestellung auch. Mhm. Und dann gibt es eine Zusammenarbeit seit Jahren mit dem Bundesamt für Wohnungswesen, mit dem zusammen wir einige Forschungsprojekte gemacht haben und ein Austausch besteht als wichtigen Akteur auf dem Markt oder in der Politik.
Und diese Auseinandersetzung jetzt mit der Agglomeration, also das neue Buch, das herausgekommen ist, Agloasen, eigentlich ein ganz merkwürdiger Name, wo Sie behaupten, dass auch Oasen stattfinden oder entstehen können in der Aglo. Heißt es das?
Ja, wir denken, dass Oasen eigentlich schon bestehen in der Aglo. Aber dass ja Aglo meistens so ein bisschen eine abschätzige Konnotation hat. Ja, der wohnt in der Aglo. In der Stadt zu wohnen, das ist irgendwie hip. Oder man wohnt in der Stadt. Ich denke persönlich auch, wir sind ein bisschen gefährdet, dass wir auf die Stadt zu fokussieren die Neigung haben, obwohl ja eigentlich der größere Teil der Schweizer nicht in Kernstädten, sondern in Agglomerationsgebieten leben. Und in dem Zusammenhang haben wir bei uns im Team Mitarbeiterinnen gehabt, die gesagt haben, so, das wäre jetzt mal interessant. Wir wollen diesem Thema wirklich nachgehen. Was passiert denn zwischen diesen Kernstädten? Was passiert in diesen Vorräumen? Und das war ein breit angelegtes Projekt. Und das Fazit war ein bisschen zu sagen, eigentlich wäre es ja wichtig, diese Qualitäten aufzuwerten und vielleicht eben nicht mehr vom Siedlungsbrei, von der Erweiterung der Siedlungen auszugehen, sondern von der Erhaltung der Qualitäten, was jetzt in diesem Zusammenhang, in diesem Agglomerationsraum zwischen Zürich und Pfäffikon im Zürcher Oberland, das sind vor allem auch diese enormen Qualitäten der Freiräume, der Grünräume, der Seen und so weiter. Und von daher eben dieses Gebiet weiterzuentwickeln und die Qualitäten zu erhalten, anstatt zu sagen, ja, jedem sein Häuschen und dann gibt's den Siedlungsbrei ein bisschen, einfach gesagt.
Kommen wir zum Schluss in unserer Sendung hier auf DRS2 in Reflexe. Wenn wir zurückgeblickt haben auf dieses Wohnforum, ist uns immer wieder hineingeschwappt natürlich die Ausblicke. Was sind es für Brennpunkte da? Sie haben das gesagt, Frau Hugendoppel, das mit der Nachhaltigkeit als Dauerbrenner, das auch in Zukunft brennen wird. Wir haben über diese Multilokalität gesprochen. Was gibt es noch, wenn wir weiter diesen Ausblick wagen aus Ihrer Sicht? Susanne Gysi, was gibt es für Dinge, die dringend erforscht werden müssen oder die Knackpunkte sind?
Also unter dem Stichwort nachhaltige Entwicklung gehört sicher dazu die Frage, die uns schon vom ersten bis zum neuesten Forschungsprojekt bewegt hat: Was tun mit dem gebauten Kram? Also das Erbe des Baubooms aus den 60er Jahren, wie geht man damit vernünftig um? Was sicher auch zentral ist, das ist die Frage auch, wie man diesen viel beklagten Zuwachs an Wohnfläche, wie man dem begegnen kann, klug, auch auf planerischer, auf baulicher Ebene. Sollen wir vielleicht wieder dazukommen, 3-Zimmer, 4-Zimmer Wohnungen mit unterschiedlich großen Grundrissen und Grundflächen und unterschiedlich hohen Mieten anzubieten? Soll man zumietbare Zimmer häufiger anbieten? Ist ein siedlungsinternes Gästezimmer ein Beitrag zum vernünftigeren Umgang mit Boden und Baumaterialien? Das sind sicher Themen. Und immer aber auch wieder die Frage, was kann denn gelernt werden von neuen und von alten Ansätzen im Wohnungswesen?
Also ich denke, einerseits heißt es, am Ball der Entwicklungen zu bleiben. Andererseits denke ich, Susanne Gysi hat vorher gesagt, eigentlich haben wir das quantitative Problem in Anführungszeichen gelöst. Aber ich glaube, die Realität für viele Menschen, das hängt dann wirklich davon ab, wo sie sind, ist das Problem nicht wirklich gelöst. Es gibt Städte wie Zürich oder Genf, da ist Wohnen eigentlich ein akutes Problem für Personen, die keinen dicken Geldbeutel haben. Und das ist nach wie vor ein Thema. Ich denke, dass wir nicht auf die Seite schieben können, das ist wichtig. Ein weiterer Bereich, und den finde ich auch wichtig, ist, dass wir in den letzten Jahren gesagt haben, wir möchten verstärkt auch Prozesse analysieren und anschauen, wie eben Qualität generiert wird. Also wir haben zum Beispiel ein Projekt, das bei uns initiiert wird, wo wir schauen, wie sind denn die Entscheidungsprozesse zum Beispiel in Architekturwettbewerben oder wie wird entschieden, wer spielt da eine Rolle, wie ändert sich denn ein Projekt von der politischen Zielsetzung bis hin nachher zur gebauten oder zur konstruierten Realität und was passiert da. Und das ist ein Bereich, der eben anwendbar ist auf die Entstehung von Wohnbauten, aber auch darüber hinaus auf Fragen der Stadtentwicklung. Und das finde ich auch interessant. Und in dem Bereich möchten wir sicher auch dranbleiben.
Margret Hugendobler, Susanne Gysi, ganz herzlichen Dank für diese halbe Stunde mit Ihnen hier auf DRS2.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.